Musikgespräch.
Hallihallo.
Hallo.
Hallo Daniel.
Hallo Sin.
Hallo ihr da draußen.
Hallo Sin.
Oh, wir sind heute so entspannt.
So leise hier.
Das ist so schön.
Vermisst du jemanden?
Nein, ich vermisse niemanden. Ich habe dich hier.
Ach so, ich vermisse ein bisschen Asia, aber vom letzten Mal.
Tolle Sendung mit dem Saxophon, ne?
Ja, cool.
Fand ich auch sehr schön.
So zweit still auch.
Hat ganz viel Spaß gemacht. Das stimmt, es fehlt so das freundliche Lächeln im Hintergrund.
Also es ist nicht so, dass ich dich nicht mögen würde, Sin, aber zu zweit ist anders als zu dritt.
Komm Daniel, wir beenden die Aufnahme und fummeln ein bisschen. Ja.
Wobei, wie gesagt, auch in dem Fall, zu zweit ist anders als zu dritt. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen, Fans, hoffentlich schon auch.
Kann man vielleicht fast schon sagen, wenn ich so unsere Reichweite bei Social Media angucke.
Mittlerweile vielleicht auch Fans. Wir, Sin und ich, reden heute über Filmmusik am Beispiel von Oh Brother, Where Art Thou?
Richtig.
Das heißt, wir versuchen, ist ein bisschen heute mehr Erklärbär. War so ein bisschen gereimt von mir. Ein bisschen mehr erklärt.
Du weißt, Pumuckl sagt, was sich reimt, ist gut.
Ja. Das heißt, wir werden versuchen, ein bisschen stringenter, ein bisschen fokussierter durch die Themen durchzugehen und euch ein bisschen Futter zu geben. Ein bisschen Filmmusik für Dummies. Also natürlich, wenn wir über Filmmusik reden, ist jedem gesagt, wir reden ja immer so roundabout eine Stunde. Da kannst du jetzt 20 Stunden drüber reden. Über tausende von Aspekten, Geschichte der Filmmusik, Funktion der Filmmusik, Art und Weise der Filmmusik. Wir versuchen das bündig abzuhaken, damit ihr da draußen, die vielleicht nicht so viel Ahnung habt, soll es ja auch geben, einfach beim nächsten Film sagt, aha, so ist das also.
Richtig.
Deshalb fangen wir chronologisch an.
Und starten einfach ein wenig.
Mit Entstehung?
Mit Entstehung, ein bisschen Geschichte und in Anlehnung an Christian Kaden vertrete ich dabei auch eine kleine These. Und zwar, Filmmusik wird selber innerhalb ihrer historischen Entwicklung von einem kleinen System zu einem großen System. Wobei der individuelle Ausdruck einer Künstlerin, eines Künstlers immer mehr in den Hintergrund tritt und durch eine Medialisierung der Musik ersetzt wird.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Ist so früh heute Morgen.
Okay, damit möchte ich sagen, wir sehen das dann gleich bei dem Beispiel, dass wir eine Entwicklung haben von jemand improvisiert zu Bildmaterial hin zu, wir produzieren Musik mit einer bestimmten Erwartung an ein Massenpublikum und produzieren dann einen Soundtrack, der im Endeffekt in der Regel gar nicht mehr live produziert wird, sondern halt eben mit dem Film mitläuft und auch die medialen Eigenschaften des Films und auch der späteren Verwertung über Streamingdienste und so weiter, das alles ist schon mit eingeplant.
Schön, deshalb, ich fand diesen soziologischen Ansatz von Herrn Kaden, Gott hab ihn selig, über von dem Großen, von dem Kleinen ins Große, das fand ich sehr schön, sehr soziologisch.
Ganz genau. Er lehnt sich da an Horkheimer, Adorno, die von der Reproduktion des Immergleichen sprechen.
Das weiß ich doch, Sin.
Stimmt. Die da draußen wissen das vielleicht nicht. Lest Horkheimer, Adorno, Dialektik
sowieso
der Aufklärung.
Gerne mal, immer nachts auch mit einem Glas Wein. Super Sache.
Ja.
Vor allem das letzte Kapitel über die Kulturindustrie.
Für uns zumindest sehr
schön
wichtig.
Erste Literaturangabe für die Sendung.
Yes.
Da haben wir schon Check. So, Entstehung. Natürlich muss man jetzt mit dem Stummfilm anfangen, man muss mit der Entstehung des Films anfangen.
Richtig, weil der Stummfilm ja auch nicht stumm war.
Natürlich.
Wir haben tatsächlich erste filmische Experimente so gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Klar.
Und gar nicht so weit von hier, wo wir das aufzeichnen, findet am 1. November 1895 eine kurze Varieté statt. Und zwar führen dort die Brüder Skladanowski im Varieté-Wintergarten an der Friedrichstraße mit ihrem Bioskop zum allerersten Mal. Damals Potsdamer Straße?
Nee, das war schon immer Potsdamer Straße. Der Wintergarten steht immer noch an der Potsdamer Straße.
Ich habe mir notiert Friedrichstraße.
Nee, das kann nicht sein. Also in der Friedrichstraße.
Varieté-Wintergarten.
Ja, ich kenne den Wintergarten.
In Berlin-Mitte.
Ja. In der Potsdamer Straße.
Okay,
zwischen
ich glaub dir das.
Uns quasi.
Ja.
Also vielleicht ist er mal umgezogen, aber jetzt ist er in der Potsdamer Straße und ich glaube, er war da schon immer. Mein Opa hat da schon gespielt.
Das können wir mal rausfinden.
Vorm Krieg.
Welcher?
Mein Opa vorm Krieg.
Nee, welcher Krieg?
Ach so, naja, so alt bin ich ja noch nicht.
Ja. Genau, damals führen sie zum allerersten Mal kommerziell 8 Kurzfilme auf. Das Gesamtprogramm war 15 Minuten lang. Bekannt ist der Film vom boxenden Känguru.
Ja.
Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Filme vorgeführt werden. Es wurde vorher auch schon mit Filmen experimentiert. Bereits 1888, Drei Kaiserjahr, führt, jetzt rächt sich wieder, dass ich kein Französisch gelernt habe in der Schule, Louis-Aimé Augustin Le Prince.
Na, auf jeden Fall Le Prince. Aber Le Prince. Wo steht's denn?
Da irgendwo.
Ja, Louis-Aimé Augustin Le Prince.
Führt in Leeds 1888 ein paar Filme vor. 3 Sekunden lang sind diese im Schnitt. Bekannt daraus und auch erhalten ist eine private Gartenszene. Alles recht unspektakulär. Und wirklich bekannt wird dann das neue Medium Film. Ende 1895 durch die Brüder Lumière. Diese führen in Paris mit ihrem Cinematographen ebenfalls 10 Kurzfilme kommerziell vor, ähnlich wie die Brüder Skladanowski. Der Cinematograph von den Lumières war allerdings von der Qualität her deutlich besser als das Bioskop von den Skladanowskis. Bekannt von dieser ersten Kurzfilmvorführung ist der Zug, der in den Bahnhof einfährt, der damals angeblich die Leute dazu bewogen hat, von ihren Sitzen aufzuspringen, weil sie denken, ein Zug fährt in sie hinein.
Schöne Anekdote.
Ich persönlich halte die für ein wenig übertrieben.
Schöne Anekdote, aber trotzdem.
Und dieser Cinematograph war sowohl Kamera wie auch Kopiergerät und Projektor.
Unterschätze nicht die Menschen, die nicht dreidimensional denken können. Kann gut möglich sein, dass sie da total geflasht waren.
Wahrscheinlich, vielleicht ja.
Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, und mit diesem Patent verbreitete sich dann auch der Film relativ schnell. Diesen Cinematographen konnte man dort dann kaufen und auch weiterverwenden. Und bereits die Lumières, die nutzten Musik zu ihren Filmen und ließen Musik abspielen. Und zwar vermutlich aus 3 Gründen.
Hießen sie wirklich Lumière oder ist das ein Künstlername?
Ich glaube, das war wirklich ihr Name.
Das ist natürlich abgefahren.
Das ist ein schöner Name, ne?
Ja, auch vor allem im Kontext mit Lichtspiel.
Mit Lichtspiel.
Gut, also bitte.
3 Gründe.
Ja.
Mit einer der wichtigsten wahrscheinlich. Man konnte damit das Geräusch des Projektors übertönen. Ein Problem, was wir heute nicht mehr so viel haben.
Finde ich sehr schön. Einen sehr schönen Grund.
Dann stellten sie fest, dass insgesamt die Tonlosigkeit der Bilder und die Dunkelheit sich negativ auf die Zuschauenden auswirkten und das Ganze dann beklemmend wirkte und das wollte man vermeiden. Zudem wurden sie stark beeinflusst von ähnlichen Aufführungssituationen wie der Operette, dem Ballett,
klar,
wo bereits Bewegung auf einer Bühne zu sehen war und das Ganze mit Musik unterlegt war. Das heißt, gerade in der Frühzeit, das sieht man auch an der Art und Weise, wie inszeniert ist in solchen Filmen, ist Film ganz stark beeinflusst auch von Theater, von der Oper. Es sind oftmals große Szenen, die gezeigt werden, keine Detailaufnahmen, wenig Schnitte, sondern tatsächlich mehr oder weniger abgefilmtes Theaterspiel.
Es ist ja klar, also dass das sich natürlich daraus entwickelt, auch die ganze Infrastruktur, die gab es ja noch nicht. Dementsprechend wurde das ja auch in Opernhäusern, Operettenhäusern, wie gesagt, im Wintergarten Varieté aufgeführt. Und dort war ja ein Orchestergraben. Also im Endeffekt ist es ja einfach auch ein Äquivalent. Also ohne das jetzt,
genau,
ohne jetzt tief zu stapeln, aber es ist ja eigentlich also eine Erweiterung der Oper oder eine andere Form.
Zu Beginn auf jeden Fall, ja.
Und
gerne auch gezeigt auf Jahrmärkten, so ein bisschen als kleiner Hingucker. So, die Leute, die in den kleinen Städten oder auf dem Dorf lebten, konnten auf den Jahrmärkten das sehen.
Meinen Kindern jetzt in jungen Jahren, wenn es um Film geht, dann erkläre ich immer noch ganz simpel und sage, es ist quasi wie Theater im Fernsehen. So, also es ist immer noch zumindest so eine Eingangserklärung, um den Leuten, also um den Kindern zu erklären, die spielen nur, das sind nur Schauspieler, die haben eigene Namen.
Was da passiert.
Genau. Also das ist dann schon auch ein Eingang. Also so gesehen ist es schon da. Ja.
Und da kommt es historisch auch her. Und viele Leute, die dann natürlich fürs Theater gearbeitet haben oder für die Oper, die gingen dann auch rüber zum Film. Anfangs wurde Filmmusik nicht extra komponiert, sondern in der Regel improvisiert. Und dabei wurde auf vorhandene Lieder zurückgegriffen aus Oper, Operette, aus bekannten klassischen Stücken. Schlager wurden gerne gespielt.
Gefreestyled. Meistens als ein Mann-Piano.
Genau.
In der Regel.
Gerne dazu auch irgendwie noch Geige oder Flöte, einfache Melodieinstrumente. Später dann auch die Kinoorgel, die sogar Geräusche imitieren konnte.
Gab ja.
Die einzige noch spielbare in Europa steht wo?
Babylon?
Kino Babylon in Berlin.
Wollte ich gerade sagen, auch hier in Babylon gibt es ja immer noch solche historischen Aufführungen.
Ganz
auch, wo noch irgendwie ein alter Herr sich ans Klavier setzt und Stummfilmmusik improvisiert.
Ist auch ganz toll. Ich habe Nosferatu mal gesehen.
Ja, und genau. So. Also das ist
funktioniert auch.
Ja, absolut. Also warum auch nicht?
Ja. So, anfangs gab es sogar noch so Filmerklärer, die zwischendurch was gesagt haben. Das wird dann relativ schnell ersetzt durch die Zwischentitel.
Genau.
Weil man gemerkt hatte, dass diese Erklärer ablenken.
Und ich gehe mal ein bisschen weiter. Standardfrage. Ich meine, du weißt es natürlich. Erster Tonfilm?
The Jazz Singer.
Von?
1927.
Richtig. 1927, erster Tonfilm.
Ja. Ganz, ganz großer Einschnitt, der auch dazu führte, dass sich insgesamt die Filmindustrie weltweit stark wandelte und auch die Filmorchesteranzahl krass zurückging. Also wenn wir mal so ein bisschen uns Zahlen anschauen, 1929 waren in Deutschland immer noch um die 6000 Musiker in Filmorchestern angestellt.
Ja.
Das sind sehr, sehr viele.
Opa wieder. Ja.
Und diese Zahl ging dann, dadurch, dass sich der Tonfilm durchsetzte, rapide zurück.
Das ist natürlich dann einhergehend natürlich auch mit der Entwicklung des Radios, der Entwicklung der Schallplatte, die Entwicklung des Phonographen, einfach die technische Reproduzierbarkeit, um es mit Walter Benjamins Worten zu sagen. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die zwischen 1920 und 1940, jetzt erstmal ganz grob, einfach in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dort eingreifen und massiven Paradigmenwechsel, wie du sagst, in die, was die Anstellung und was den ganzen Musikerinnenmarkt betraf.
Richtig. Ich möchte noch einmal ganz kurz zum Stummfilm zurück.
Natürlich, bitte.
Damit wir die Historie dann auch mehr oder weniger komplett haben. Die erste Originalmusik, also Musik, die extra für einen Film geschrieben wurde, gab es 1908 erst. Relativ spät, wenn man sich anschaut, dass 20 Jahre vorher die ersten Filme gezeigt wurden.
Das ist eine sehr kurze Zeitspanne, in der wir uns befinden. Also von 1908.
Ich finde 20 Jahre schon relativ lange in dem Kontext, was da alles filmisch passiert, was auf einer Bildebene passiert. Bis dahin war es dann meistens so, dass es gab sogenannte Kinotheken. Das waren Hefte, in denen Lieder notiert waren, die als Improvisationsgrundlage dienten. So, da sieht man dann sowas, orientalischer Tanz, mexikanischer Tanz, Liebesszene und so weiter, so heißen die Stücke. Und das wurde dann vertrieben und die wurden dann auch teilweise vertrieben mit den Filmen. Zu Nosferatu gab es eine Kinothek, die mit dem Film verschickt wurde.
Das ist lustig.
Und 1908 die erste Originalmusik von einem Komponisten namens Saint-Saëns. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht. Zu dem Film Die Ermordung des Herzogs von Guise. Da sind meine Notizen.
Von Camille Saint-Saëns, Kennt er wieder nicht, der Ethnologe Scene.
Ja, sorry.
Camille Saint-Saëns, Karneval der Tiere, ne? Oder bin ich
Karneval der Tiere ist von ihm. Ja, doch, kenne ich.
Bin ich doch der Meinung, dass. Und auch andere Sachen. Schönes Violinkonzert. Naja.
Ist mehr dein Metier.
Mehr so mein Metier. Ja. Ich hoffe, das mit dem Karneval der Tiere stimmt. Das war jetzt so ein bisschen, manchmal hat man da so Lücken und dann war es doch Wirklichkeit jemand anders, Ravel oder so. Aber ich glaube Saint-Saëns, natürlich.
Also, ich glaube Saint-Saëns.
Ja. Jemand mal ein Smartphone hier?
Ja, aber
naja, wird schon stimmen. Wenn nicht, dann wisst ihr, dass Daniel mal wieder Quatsch geredet hat. Ja.
Und im Endeffekt mit der Einführung des Tonfilmes setzte sich dann auch die Filmmusik durch, wie wir sie heute kennen, mit all ihren Facetten, mit der Möglichkeit, Ton aufzunehmen und tatsächlich absolut präzise zum Bild abzuspielen. Das war nämlich vorher das größte Problem. Wie kriegen wir das Ganze synchronisiert? Es gab dann teilweise Schallplatten, die verschickt wurden mit dem Film. Da war es dann schwierig, das miteinander zu synchronisieren. Zumal das damals noch relativ häufig vorkam, dass die Filme auch mal rissen und dann klebte man die wieder zusammen. Dann fehlten aber so 2-3 Frames, was dann nach mehrmaligem Reißen führte, dass selbst wenn die Schallplatte synchron zum Film lief, Bild und Ton sowieso nicht mehr synchron waren.
Klar, Karneval der Tiere.
Ja, haben wir wieder was gelernt.
Du.
Ich habe wieder was gelernt. Ja. Du auch, konntest dir noch mal sicher sein.
Ja, ja. Alles gut, ich lerne ständig, wenn ich dir zuhöre, Sien.
Ja, und das ist so der historische Background. Wir könnten jetzt irgendwie noch durchgehen, was es irgendwie so für wichtige Stücke so fort, gab. Aber klar. Technisch hat sich an sich seit den 1920ern, mal abgesehen von einer Optimierung des Klanges und so weiter und einer Veränderung der Musik, die genutzt wurde, nicht mehr viel verändert.
Ja, ganze Industrie hat sich natürlich verändert. Ich musste kurz darüber nachdenken, wo du meintest, 20 Jahre sind nicht so viel. Ich habe gestern ein Metallica-Konzert in der Arena von Nîmes gesehen. Und zwar war es zur Death Magnetic Tour.
Das Album, wo sich die Geister scheiden.
Was auch wahnsinnig überproduziert ist, by the way. Also auch nicht gut, also 2-3 Songs sind ganz gut drauf, aber Death Magnetic ist so, fand ich St. Anger besser. Anyway.
Da haben sie sich schon gestritten.
2009 war diese Death Magnetic Tour.
Ja.
Ich war selbst hier in der Eröffnung der O2 World. Das war damals, ne? Und jedenfalls dieses Nîmes-Konzert und Metallica bringt halt irgendwie voll, also es gehen voll durch die Decke, super Konzert. Und man sieht das Publikum.
Ja.
Und das Publikum 2009,
ja,
so hält vereinzelt so in etwa eine Art Smartphone / hereingeschmuggelte Digitalkameras in den Himmel. /
Blackberry oder sowas.
Genau, Blackberry. Und das fand ich teilweise auch Mitschnittaufnahmegeräte, hat man gesehen, wenn es ins Publikum geschwankt hat. Und da meinte ich halt dann auch, meinte ich zu meiner Frau, da hat sich doch in den letzten 10 Jahren ein bisschen was geändert. Das wenn man sich jetzt die Smartphone-Dichte auf Konzerten und Mitschnitte ansieht. Und ich meine, da reden wir über 10 Jahre. Und natürlich hier sagst du von 1908 bis 27, bis dann der erste Tonfilm wirklich kam, 20 Jahre. Ja, also ich meine, muss man halt betrachten. Das ist ein Thema, wo wir halt über Beschleunigung reden. Ne? Ob das jetzt viel ist, ob das langsam ist, ob das sich langsamer, weil 20 Jahre ist eine. Also wir haben jetzt 10 Jahre von der Entwicklung, Anfänge des Smartphones bis hin zu mittlerweile, ich denke mal in 2-3 Jahren wird es Smartphone-Verbot geben auf Konzerten oder es wird halt komplett liberalisiert, so, weil es ja wirklich krass ist teilweise. Und hier hat man 20 Jahre auf eine andere technische Entwicklung. Ne? Ja. Also
10 Jahre später dann der erste Farbfilm, The Wizard of Oz.
Eben. Also das ist Wizard of Oz, auch ein schönes Beispiel übrigens, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Brother Where Art Thou reden.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja, ich möchte, jetzt reden wir ganz kurz über die Ästhetik, über die Komposition, Filmmusik.
Sehr gerne.
Ich habe, es gibt dort zwei Unterschiede. Es gibt einmal die Filmmusik, das heißt die Komposition. Und wie es mein werter Lehrer und Mentor aus vergangener Zeit, Professor Dr. Albrecht Riedmüller, genannt hat, das sogenannte Wunschkonzert.
Ja.
Das Wunschkonzert, also Filmmusik ist klar, es ist Komposition, das ist angelehnt, das hatten wir in der Mahler-Folge besprochen, es ist angelehnt an Gustav Mahler, es ist angelehnt an Richard Wagner, es ist viel natürlich sinfonische Dichtung, also wenn man sich Richard Strauss anhört, findet man dort viel filmmusikalisches Frühwissen oder das liefert dann auch teilweise parallel. Da spült wieder jemand bei dir hier.
Das sind die Nachbarn.
Ja, die Klospülung. Jedenfalls, ich möchte in dem Kontext wenigstens noch einmal, obwohl es erst 1945 entstanden ist, Korngold-Violinkonzert ans Herz legen. Korngold-Violinkonzert, Opus 35. Da habe ich eine schöne Aufnahme von meinem Freund Daniel Hope, die ich gerne in die Playliste tue. Weil das ist ein also das hat Daniel auf seinem Escape to Paradise Album eingespielt, was ganz passend ist, weil es da halt um Migration und um Musik geht und Korngold ist ja auch einer, der nach Hollywood emigriert ist während des Krieges. Aber Korngold hat in diesem Violinkonzert eigentlich alles, da ist alles da, was sich dann später auch in der Filmmusik niederschlägt. Also wenn man dieses Korngold Violinkonzert hört, würde man aus heutigen ästhetischen Gesichtspunkten denken, es ist Filmmusik.
Ja.
Nur ein gutes Beispiel. Zur Komposition, kurz. Neuzeit-Komponisten, die genannt werden müssen, ich habe ja mal was mitgebracht, ist so, um mal den Kanon zu bedienen, natürlich John Williams.
John Williams. Viel mit George Lucas, Steven Spielberg gearbeitet.
Der genau. Weiße Hai, E.T., Star Wars. Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, Harry Potter, Schindlers Liste, Star Wars, klar, Der Weiße Hai und so weiter und so fort. Saving Private Ryan, Hook, Catch Me If You Can, also viel Spielberg. Minority Report auch Spielberg. Tolle Sachen. Suchen wir uns was Schönes aus für die Playlist.
Für mich ja immer noch Star Wars.
Ja, boah, ich wollen wir nicht lieber irgendwie
Der Weiße Hai.
Indiana Jones finde ich eigentlich auch sehr schön. Genau. Und als zweiter auch ein John Barry.
Ja.
Auch schon genannt. Viele, also fast alle 70er, 80er Jahre Bond, James Bond Vertonung. Also von Moonraker bis Goldfinger etc. Dann natürlich Oscar-Gewinner Out of Africa hatten wir auch schon genannt. In der Mana-Folge, glaube ich. Aber auch so Sachen wie King Kong oder Der mit dem Wolf tanzt, auch ein sehr berühmter Soundtrack. Ja, nur um mal die beiden zu nennen. Bernard Herrmann sehe ich hier ja. gerade, hast du aufgeschlagen. Hitchcock natürlich.
Ich habe ein Buch hier, das versammelt mal so ein bisschen ja. eine Auswahl an, ich glaube sogar nur Männern, an Filmkomponisten. Ja. Genau, Bernard Herrmann, viel mit Spielberg, mit Hitchcock gearbeitet. Ja, genau.
Gab es dann auch einen Bruch.
Und so weiter.
Ja.
Emma Bernstein, Maurice Jarre, Jerry Goldsmith, John Barry, Lalo Schifrin,
ja.
Michael Nyman, Gabriel Jarrett, Philip Glass, Howard Shaw,
Howard Shaw Danny natürlich.
Zbigniew Preisner.
Spinjev?
Ah, Spinjev Preisner. Ryuichi Sakamoto.
Ja, relativ ja. berühmt. Interessanterweise hier Ennio Morricone fehlt hier. Also die ganzen Italiener, ja. auch Nino Rota, der Pate.
Hans aber Zimmer ist noch nicht drin.
Hans Zimmer ist noch vielleicht nicht drin. Also wie gesagt, also jetzt ohne jetzt tausende Namen euch an den Kopf zu senden, das sind so Big Names und da hat sich dann die Filmmusik orientiert sich, wie gesagt, an den Vorgängern, die ich schon genannt habe. Und kommen wir jetzt zum Wunschkonzert. Mhm. Das Wunschkonzert ist quasi eine Art Kompilierung. Das heißt, man nimmt vorhandene Musik und tut sie in die Stücke.
Ja.
Also in den Film.
Wolfgang Thiel beschreibt ja. das Ganze in seinem Buch Filmmusik in Geschichte und Gegenwart von ja. 1981, ein bisschen
ja.
älter schon.
Ja.
Aber da gab es das natürlich auch schon als Konservenmusik.
Ja, sehr schön.
Ein bisschen abwertend.
Ja,
in der wobei Tat. Ja gerade diese Kompilierung, dieses Zusammenstellen von Stücken
ja.
dann beinahe eine eigene Kunstform
das
schon
ist
wieder geworden
postmodern,
ist.
Um es mal salopp zu formulieren, ja. auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt da diese schöne Geschichte von Stanley Kubrick, der das sehr gerne gemacht
2001,
hat.
2001, Odyssee im Weltraum.
Genau, da war es nämlich so, dass er jemanden, er hat dort jemanden engagiert, dessen Namen ihr nachlesen könnt, der eine Filmmusik schreiben sollte und er hat Platzhalter vergeben. Er hat Platzhalter vergeben für die Stücke und zwar, wo die Sonne aufgeht. Am Anfang kommt das berühmte Eingangsthema von Richard Strauss, also sprach Zarathustra. Genau, und dieses Eingangsszenario von Space Odyssey ist
ja.
Mit Zarathustra. Hat sich auch, Zarathustra hat sich ja im Grunde genommen auch durch dieses, also die Strauss-Geschichte, ist ja dann auch von der Werbung viel aufgenommen worden, ja. hat für ein Eigenleben,
Space Invaders.
Kennen alle und keiner weiß, dass es von Strauss ist, also wir Nerds schon. Jedenfalls ist das mit der Filmmusik schiefgegangen, aus diversen Gründen. Und daraufhin hat Kubrick dann einfach den Strauß, den Zarathustra drin gelassen. So. Ja. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, was so Wunschkonzert betrifft. Und dann diese Platzhalter, die er vorher vergeben hat, auch einfach drin gelassen. Im Kontext des Wunschkonzerts ist natürlich neuzeitlich, postmodern, durch und durch, meines Erachtens Quentin Tarantino zu nennen.
Auf jeden Fall.
Der eine unglaublich tolle Auswahl an Musik nimmt, dessen Soundtracks, man nehme nur Pulp Fiction oder so, oder sehr, sehr toll der Jackie Brown Soundtrack, mhm, wo er diese ganze Blaxploitation-Geschichte ausgräbt. Ja. Aber er gräbt ja auch zum Beispiel, Name vergessen, dieser berühmte Rock'n'Roller, der diese hawaiianische, latent hawaiianische Andichtung hat, Titel.
Titel Pulp Fiction?
Titel Pulp Fiction. Also es ist, oh Gott, steht bei mir im Schrank.
Ich habe den Soundtrack hier.
Genau, das ist ein relativ, ich weiß nicht, ob der Soundtrack, ob das.
Dick Dale?
Dick Dale, natürlich, Dick Dale.
Ich weiß aber aus dem Kopf, ne?
Ich weiß nicht, ob ihr Scene hört, er ist jetzt an seinen CD-Schrank, Klammer auf, ja, sowas gibt es noch, Klammer zu, gegangen und sucht jetzt den Soundtrack. Jedenfalls, Dick Dale war für Kenner ein bekannter Mann, ein sehr, hat den Rock'n'Roll sehr, hat den Rock'n'Roll weiterentwickelt, auch durch, vor allen Dingen durch arabische Skalen zu einer relativ frühen Zeit. Wir reden dort von den 50ern, genau, Dick Dale and his Deltowns. Und für unser Publikum, für unser Eins, hat Tarantino in den 90ern mit Pulp Fiction, ich glaube es war 91 oder so,
also 94,
relativ zeitloser Film, 94, er war auf jeden Fall ab 18 und ich habe ihn schon gesehen.
Ab 16 war er, oder?
Nee, er war ab 18.
Damals ab 18, später ja, dann ja. Ab 16 gemacht.
Ja, ja, jedenfalls so viel zum Thema, also alle 10-Jährigen, die Filme ab 18 sehen. Wir haben sowas früher nicht gemacht, das sind die bösen Kinder von heute, die sowas
natürlich
machen.
Ich bin lange wach geblieben, um Matrix im Fernsehen dann gucken zu können.
Ja, genau, ja, wir haben natürlich sowas, nee, wir waren mit 10 ganz anders drauf. Egal, derjenige, der hier einfach auch teilweise Stücke einfach ausgräbt. Und natürlich ist Dick Dale durch Pulp Fiction nochmal posthum berühmt
wieder
geworden.
Wieder bekannt geworden.
Genau.
Später dann gesampelt worden von den Black Eyed Peas.
Ganz viel. Und also kein Mensch kannte zu der Zeit, also wie gesagt, außer halt Kenner, kannte zu der Zeit Dick Dale. Und das ist halt, deshalb muss ich da Tarantino nennen, was dieses Wunschkonzert betrifft. Und die Coen-Brüder, die wir natürlich jetzt auch dann nochmal explizit bearbeiten, weil die auch dieses Wunschkonzert, und da ist der Film, den wir uns ausgesucht haben mit O Brother, Where Art Thou, sehr gut.
Richtig, wobei die zumindest bei O Brother, Where Art Thou und auch bei vielen anderen Filmen dann jemanden haben, der für sie das Ganze zusammensammelt und sich überlegt, welche Musik das ist.
T-Bone Burnett.
Burnett für O Brother, Where Art Thou.
Und hat mehrere Sachen auch gemacht. Hat auch gearbeitet für andere Filmkomponisten in der Hinsicht. Also es gibt dann einen Editor oder wie auch immer man das nennt oder einen Master of Music, wie auch immer, wie man jetzt den Herrn bezeichnet, der dort die Musik aussucht. Ich meine, da gibt es natürlich Filme, viele Beispiele. Ja. Also fast alle Filme haben eine Mischung zwischen Wunschkonzert, wie ich das mal nenne, und Filmmusik. Also es gibt dann immer noch dann irgendwie einen Hans Zimmer, der noch irgendwie ein bisschen schreibt.
Das war aber gerade John Williams Star Wars.
Whatever, ja. ich hätte ein anderes Beispiel nehmen sollen. Egal. Gut. Ein weiterer Punkt. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Funktion. Oder ich würde gerne kurz
Funktion und Ästhetik.
Genau. Lass uns ganz kurz den Unterschied, wir halten jetzt erstmal kurz inne. So, liebe Freunde, Punkt 3, diegetisch versus non-diegetisch.
Ganz genau, da sprechen wir über das Bild-Ton-Verhältnis.
Korrekt, und zwar ganz simpel in einem Satz erklärt, non-diegetisch ist Musik, die ihr hört, aber nicht seht.
Richtig.
Und diegetisch ist Musik, die ihr seht und hört. Das heißt, in diesem Film spielt jemand Musik.
Und diese Musik hört man dann auch.
Genau. Ganz tolle, wir haben einige Beispiele vorbereitet. Aber das sind die zwei grundlegenden Ideen. Wir haben ein paar Beispiele, O Brother, Where Art Thou. Und damit kann man natürlich dramaturgisch und ästhetisch sehr gut spielen. Also
ganz alles, genau.
Ich denke, das berühmteste Beispiel für diesen Übergang ist The Man with the Mundharmonika von Spiel mir das Lied vom Tod.
Wo
man halt erst
die Mundharmonika hört.
Die Mundharmonika hört und dann und nicht. Also es ist eine non-diegetische Szene. Man hört ja. Die Mundharmonika, auch der Hauptsteller hört Mundharmonika und dann schwenkt er ja, also Henry Fonda meines Erachtens schwenkt ja dann, wirft ja dann diese Öllampe Richtung Charles Bronson und dann siehst du halt den da sitzen, wie er diese Mundharmonika spielt.
Genau, und dann geht's ja da wieder ins
Non. Das ist nicht Charles Bronson, egal.
Natürlich ist es.
Doch, es ist Charles Bronson, oder? Es ist Charles Bronson.
Ja, klar, Charles Bronson.
Hat nicht jemand mal ein Smartphone zur Hand?
Ich hab die DVD-Box Special Edition von dem Film auch hier, aber den müsste ich auch wieder kramen.
Der ist ganz komisch geschnitten, ne? Da gibt's einen Schnittfehler in der Version, in der Free-Version, in der deutschen.
Ja? Okay, ja, das muss ist, ein alter gucken. Nerd, ist mir nicht aufgefallen. Habe ich ein paar Jahre nicht gesehen. Auf jeden Fall wechselt es da dann wieder auch zum Nicht-Diegetischen. Man sieht Charles Bronson Mundharmonika spielen und dann setzt sie ja gleichzeitig diese E-Gitarre ein und die Streicher wiederum im Hintergrund, um diesen Eindruck des Mundharmonika-spielenden einsamen Helden nochmal zu verstärken und dramatisch zu überhöhen.
Klar, es ist Charles Bronson. Ich muss meinem Kopf mehr vertrauen.
Ja, du weißt ziemlich viel.
Aber ich denke immer, es stimmt nicht, wenn ich so herausposaune. Aber klar, Charles Bronson, Logo.
Ja.
Genau. Nein, aber das sind diese klassischen Beispiele von diegetisch, non-diegetisch, die wir dann auch noch bei Oh Brother, Where Art Thou, dann, wir haben einige Szenen rausgesucht, die wir uns noch ansehen.
Genau. Es gibt dann irgendwie Zwischenebenen, die dann von unterschiedlichen AutorInnen unterschiedlich bezeichnet werden. Also ich habe beispielsweise den Begriff des Metadiegetischen gefunden als Begriff dafür, dass jemand subjektiv Musik
extradiegetisch, habe ich den Begriff auch gelesen.
Stimmt.
Ja, habe ich auch gelesen.
Das heißt, bei solchen Sachen wird dann oftmals auch gearbeitet mit irgendwie Verfremdungseffekten von Musik. Man sieht zwar irgendwie, okay, da spielt Musik im Hintergrund, da ist eine Band, aber die Person ist, was weiß ich, auf Droge, Fear and Loathing in Las Vegas. Und es klingt dann doch irgendwie sehr anders als das, was
Na
der natürliche
Klang
ist.
Na klar, das kommt auch noch dazu, aber also ganz simpel, Hans Zimmer ist immer non-diegetisch, es sei denn, Hans Zimmer sitzt mit einem Orchester irgendwo im Hintergrund. Gibt es auch solche Szenen? Und weiß ich nicht, jetzt irgendwie
Beatles, Help.
Walk the Line, Walk the Line oder Beatles Help, das ist dann entsprechend, wenn sie halt logischerweise auf der Bühne stehen, diegetisch.
Ja, also gerade bei so Musikerbiografien ganz oft diegetisch. Ja.
Genau.
Haben wir das schon mal abgehakt? Zwei Fachbegriffe untergebracht.
Ja, check. Vier Funktionen.
Funktionen.
Ist jetzt auch, wie gesagt, wir bleiben weiter bei Erklärbär und versuchen das Ganze zu straffen. Funktionen. Habe ich jetzt aufgeschrieben, ist, wie gesagt, auch Lexikonwissen und sehr verkürzt. Syntaktisch, expressiv, dramaturgisch.
Erläuter das bitte.
Syntaktisch ist, da geht es um Schnitte und um Szenen. Also da geht es darum, dass man einfach den Film in seiner Funktion unterstützt.
Ja.
Kannst du das noch in schöneren Worten sagen, Sien?
Ich habe hier eine Unterscheidung von Claudia Bullerjahn bezüglich Kompositionsstrategien. Die würde ich dann aber, glaube ich, anschließen, damit wir das nicht miteinander vermischen.
Ja, liebe Grüße nach Gießen, Frau Bullerjahn. Expressiv ist, denke ich, das Große. Also ich gehe jetzt dann weiter, damit wir dann expressiv ist das bekannteste, die bekannteste Form von Funktion der Filmmusik ist zusammengefasst, vereinfacht die Verstärkung der Wahrnehmung.
Ja.
Expressiv. Ist selbsterklärend, muss ich nicht viel zu sagen.
Richtig.
Gefühle, Verstärkung der Wahrnehmung.
Genau, die Titanic geht unter und es läuft dramatisch im
Musik. My Heart Will Go On. Nein, nicht während die Titanic
untergeht. Das läuft dann, wenn sie an wenn Rose an Jack zurückdenkt.
Ja, sehr schön. Ich musste nicht weinen. Aber viele Damen, mit denen ich diesen Film, Klammer auf, leider zu oft sehen musste, war so die Zeit, ne? War so 97, 98. Ende da war 90er. Ich halt, da war ich sehr pubertär zu der Zeit.
Ja, da war ich
und die Mädchen,
19.
Und die Mädchen waren pubertär.
War ich verschont.
Ich bin ja schon ein bisschen älter als du. Bisschen älter.
Ein bisschen.
Schöne Zeit eigentlich. Im Nachhinein betrachtet, schöne Zeit. Liebe Grüße an alle Damen, mit denen ich Titanic gesehen habe. Ich erinnere mich dann an eine Französin, sie hieß Elise. Leider wird sie diese Sendung nie hören, deshalb kann ich das ruhig sagen.
Hast du für sie für Elise gespielt?
Nein, aber Elise hatte mir einen Brief geschrieben, als ich dann wieder in Berlin war, das war Frankreich-Austausch, wir haben uns kennengelernt und sie hat mir einen Brief geschrieben und den hat sie mit ihrem Parfum eingesprüht.
Oh, wie schön.
Und weil sie nicht so gut Deutsch konnte, es tut mir leid, Elise, ich weiß, du wirst es nie sehen. Ich weiß, du bist verheiratet und lebst irgendwo im Haute-Savoie. Sie hat geschrieben, als ich im Bus war, habe ich noch und noch und noch geweinen in diesem Brief.
Oh.
Es war sehr schön. Ich war sehr herzlos zu ihr. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls,
du Arschloch,
Verstärkung.
Daniel.
Nein, ich
du
war
Herzensbrecher.
Immer noch. Ich war verklemmt. Ich war jung.
Du warst verklemmt.
War ein bisschen verklemmt.
Unerfahren.
Und, ja, und außerdem, ich war einfach auch ein bisschen moralisch. Ich hatte nicht so, wenn ich finde, also eine Dame im zarten Alter von 15, die 2000 Kilometer. Naja, gut, lass es 1300 Kilometer entfernt lebt, halt irgendwie so, ne, das fand ich halt, und die dann nie wiederzusehen, da war ich irgendwie einfach noch moralisch naiv gut. Heutzutage würde ich anders mit der Situation umgehen. Egal. Punkt.
Garantiert verantwortungsbewusst.
Verantwortungsbewusst. Ich war damals sehr verantwortungsbewusst, sehr moralisch, sehr moralisch. Ich fand Menschen, die unmoralisch gehandelt haben, fand ich damals doof.
Sind sie ja auch.
Sad but true und so, ne? Heute meine Offenbarung. Gell? Letztes Mal Bachmann und so, ihr erinnert euch.
Ach so, stimmt.
Sie, das uneheliche Kind. Heute Daniel und Elise. Ach, Elise. Gut, ich versuche mich zu konzentrieren. Funktionen
von Filmmusik.
Genau. Syntaktisch, expressiv, dramaturgisch. Ja. Ist die dritte Variante.
Was verstehst du da drunter?
Das ist quasi dramaturgisch. Kann man auch übersetzen in Leitmotivik.
Ja.
Leitmotivik von Wagner Wagner hat das mehr oder weniger erfunden. So, wie gesagt, liebe alle Opernforscher und Experten des 19. Jahrhunderts, don't blame me. Ich gehe davon aus, dass Wagner es nicht erfunden hat, aber er hat es zumindest bekannt gemacht. Diese Art und Weise der Komposition wurde dann natürlich von den Italienern viel übernommen. Puccini Tosca hatten wir schon mal in dem Zusammenhang irgendwann genannt, bei der Analysefolge, weil man es schön analysieren kann, leitmotivig. Geht dann über in Musical natürlich sehr stark. Andrew Lloyd Webber arbeitet sehr viel mit Leitmotivik und ist im Film natürlich sehr stark vertreten. Heißt, eine bestimmte Melodie, sehen wir dann halt auch bei O Brother, Where Art So, wird einem Charakter zugeordnet und wird immer gespielt, oder nicht immer, aber oder öfter, wird gespielt, wenn diese Person auftritt.
Mhm.
Oder, das ist dann durchexerziert worden in der Oper sehr viel, was ich sehr schön finde.
Da kommt es ja auch her. Wagner ist prägend für diesen Begriff der Leitmotive.
Genau,
ne?
hab ich ja gesagt gerade.
Hast du mir zugehört? Ich dir schlecht zugehört.
Oh, meine Güte. Das ist heute eine Sendung hier. Ja. Jedenfalls, was ich sehr schön finde, ist, wenn jemand auftritt, also jetzt ein Bösewicht tritt auf, Musik des Bösewichts.
Ja.
Aber auch, wenn an ihn gedacht wird oder wenn auf ihn verwiesen wird. Also jetzt, wenn man sagt, oh, da kommt Herr Schmidt und dann kommt im Hintergrund die Musik
von Herrn Schmidt.
Oder die Schmidt-Musik. Oder einfach zu sagen, wisst ihr, was Herr Schmidt gesagt hat? Und dann kommt die Hintergrundmusik von das Schmidt-Motiv.
Ja.
Ne? Und das ist natürlich im Film auch sehr wichtig.
Ja, also Williams arbeitet auch super viel damit. Also Star Wars auch wahrscheinlich
Star Wars
das Prominenteste,
sehr
wieder
stark,
Imperator
so,
March.
Ja, Imperial March ist sehr berühmt, was Leitmotivik.
Das Thema von Luke und so weiter.
Ja, genau. Also er vergibt.
Cantina Band Themes.
Ja. Wobei das ist ja schon eher ein Beispiel für diegetisch.
Das stimmt, wobei es halt eben, das stimmt.
Ja. Nee, aber es zum Beispiel, also es gibt ja Luke, es gibt ein Luke-Theme, es gibt ein Leia-Theme, es gibt vor allen Dingen halt ein Yoda-Theme, das immer dann auch auftritt. Und das ist auch so, wenn man darauf achtet, das tritt nicht nur auf, wenn Yoda vorkommt, sondern auch in der Tat, wenn an Yoda gedacht
wird. Genau, wenn über ihn gesprochen wird.
Genau, und das kann man dann halt einweben, wobei auch John Williams ein sehr schön kompositorisch diese Themen, wie es sich für eine gute Oper, sage ich jetzt mal salopp, gehört, diese Themen auch in der Ouvertüre, also im Main-Theme, teilweise auch schon vorstellt.
Genau. Star Wars wird ja auch gerne mal als Space-Opera benannt. Es spielt zwar im Weltraum, mit Wissenschaft hat
es
allerdings...
Es spielt halt im Weltraum.
Mit Wissenschaft hat es wenig zu tun, wenn man mal auf diesen Science-Fiction-Begriff eingeht und sich überlegt, wie Stanley Kubrick in 2001 Science Fiction aufgefasst hat oder wie auch Star Trek Science Fiction auffasst, als tatsächlich eine Utopie über Wissenschaft im Weltraum.
Star Wars ist ja ein Märchen. Es ist ja eher gleichzusetzen mit Herr der Ringe oder so. Also das sind ja eher so die Geschichten. Das ist ja nur, also es heißt ja in einer Galaxie vor langer, langer Zeit, ne, weit, weit entfernt. Das ist ja quasi ein Märchenbeginn. Also das könnte auch woanders spielen.
Genau.
So, es hat nur rudimentär mit Weltraum zu tun.
Genau. Außer dass es halt schön aussieht.
Ja, na klar. Und man natürlich auch da einfach Freiheiten hat. Ja. Gut, also wie gesagt, du wolltest noch Frau Bullerjahn zitieren.
Frau Bullerjahn versucht auch eine ähnliche Annäherung an Funktionen, wobei sie das Ganze nicht als Funktionen tatsächlich so bezeichnet, sondern von Kompositionsstrategien spricht. Und sie stellt dort vier Techniken vor. Die deskriptive Technik, die Mood-Technik, die Leitmotiv-Technik und die Baukastentechnik. Die deskriptive Technik ist quasi die Filmmusik, die dem Bild mehr oder weniger eins zu eins folgt. Bekannteste Technik dabei ist das sogenannte Mickey-Mousing, nach den Disney-Filmen benannt, wo tatsächlich, ne, wenn Donald eins auf die Mütze kriegt,
dann macht es,
wenn er die Treppe runterfällt. Und wenn er eins auf die Mütze kriegt, dann darf der Perkussionist einmal die Becken schlagen.
Natürlich
und so,
ja. Schön, also alle so gerade so Comics der Anfangszeit, so Kriegsjahre, Wende.
Arbeiten ganz stark.
Ganz stark. Tom und Jerry, die ersten Tom und Jerry, Mickey Mousing.
Ich finde das auch immer noch super lustig. Ich finde das eine ganz tolle Kompositionstechnik, was aber daran liegt, dass ich Comics einfach gerne mag.
Ja, aber Tom und Jerry ist großartig. Ganz also stark, zeigen auch meine Kinder, also ich finde, also es ist einfach so.
Permanent gewaltverherrlichend.
Es ist permanent gewaltverherrlichend, aber es ist halt so abstrakt, dass die Kinder auch schon in frühen Jahren, also so jede Mutti, die, ich disse jetzt Menschen, ich kündige das an, also jede Leute, jede Mutti, die sich hinstellt, und ich benutze extra den Begriff Mutti, es ist eine Polemik.
Ja.
Scene, die sagt, oh, das ist aber total gewaltvoll für mein Kind nicht gut, hat noch nie. Also auch Kinder sind in der Lage, abstrakt zu denken, und auch Kinder sind in sehr frühen Jahren, ist denen schon klar, dass wenn eine Katze durch eine Dose läuft und danach die Dosenform hat, was sehr oft bei Tom und Jerry passiert, dass es nicht real ist. Also auch Kinder sind in der Lage, ein Abstraktionsvermögen, die gehen nicht los und hauen Menschen mit Bratpfannen auf den Kopf.
Richtig.
So. Und wenn sie es tun, dann liegt es nicht an Tom und Jerry.
Genau. Die Gewaltdiskussion verschieben wir auf ein andermal.
Sehr gut.
Das Ganze muss natürlich nicht so weit gehen wie das Mickey Mousing. Also es gibt auch abgeschwächtere Formen, wo einfach die Musik das Bild mehr oder weniger begleitet und das widerspiegelt, was gezeigt wird. Die Mood-Technik im Gegensatz dazu versucht eher eine Stimmung zu tragen. Und diese Stimmung kann zum Beispiel dann auch über mehrere Einstellungen oder eine ganze Szene lang ähnlich gleich bleiben. Oder vielleicht auch die Stimmung der Szene überhaupt erst setzen. Es gibt da einen bekannten Film, wo eine Frau durch den Wald läuft und mit unterschiedlicher Musik unterlegt wird. Und abhängig von dieser Musik denkt man einmal, oh, sie ist verliebt und läuft durch den Wald. Einmal denkt man, sie wird verfolgt und so weiter. Das wären Beispiele für das Einsetzen dieser Mood-Technik, quasi der Stimmungstechnik. Du möchtest was sagen, Daniel?
Ja, nee, ich denke nach. Also es gibt, ich versuche mal ein bisschen unsere Literatur und Soundtrack-Liste zu füllen. Es gibt ganz, also gerade für diese erste Geschichte, wie hast du sie genannt nochmal?
Oder deskriptive Technik.
Deskriptive, gibt es ganz, also gerade im Comic ganz viele tolle Beispiele. Ja. Also ich überlege, ob man da Zauberlehrling könnte man da jetzt irgendwie in die Playlist tun oder zumindest ein Filmschnipsel. Es gibt aber noch andere ganz tolle Beispiele, also gerade Disney. Also gibt es ganz, ganz tolle Beispiele für diese.
Da gucken wir mal.
Ja, das werden wir uns, versuchen wir was Schönes aus.
Dann erwähnt Bullerjahn auch die Leitmotivtechnik. Ja, da haben wir, glaube ich, schon genug drüber gesagt.
Ja.
Und dann erwähnt sie noch die sogenannte Baukastentechnik, die quasi mit kleinen Motiven arbeitet und diese Motive dann oftmals wiederholt. Ein Beispiel daraus, was mir einfällt, ist beispielsweise die Musik zu Halloween, wo man diese Klavierbegleitung hat, ein Klaviermotiv, was permanent wiederholt wird. Hm. Oder auch der weiße Hai, wo immer die Sekunde gesteigert wird. Das Hitchcock, verbindet sich natürlich aber auch mit Bernard Techniken
Leitmotiv,
der Mood-Technik und der Leitmotiv-Technik.
Aber zum Beispiel Leitmotiv, also was keine Leitmotiv? American Beauty, ich glaube, das ist Paul Newman, lass mich lügen.
Ja, kann sein, das ist auf jeden Fall was ist Marimba oder sowas.
Nein, aber da gibt es ja diese, gibt es halt so auch Stimmung, also da gibt es so Baukasten, kurze Sequenzen, wenn die halt immer wieder auftauchen, die halt letztlich auch irgendwo zwischen expressiv und dramaturgisch liegen. Also ich glaube, das meint Wobbler ja mit der Baukastentechnik, die halt einfach Stimmungen aufgreifen, wo zum Beispiel diese Szene mit, oder diese berühmte, mittlerweile von jedem zweiten Smartphone adaptierte Klingelton ist auch.
Welcher?
Dieses Dim, 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 Dim.
Ist das nicht American Beauty?
Ich glaube, es könnte American Beauty sein, aber der
Soundtrack ist auf jeden Fall ähnlich.
Ja, das wäre eine sehr schöne, sehr schönes Beispiel für diese Baukastentechnik. Ja. Was nicht wirklich eine richtige Leitmotivik ist.
Aber genau, mit solchen kurzen Motiven auch spielt und die wiederholt und damit auch kontextualisiert und gewisse Stimmungen erzeugt. Hast du noch was Prinzipielles zu sagen zu
Filmmusik?
Wir haben ein bisschen Geschichte gemacht, wir haben ein bisschen über Funktionen, Wirkungsweisen gesprochen.
Es gibt natürlich ganz viele tolle Bücher. Wie gesagt, vor Bullerjahren ist da auch sehr federführend. Aber da gibt es natürlich, kann man tausende
packen wir in die Literaturliste.
Ich muss in dem Kontext natürlich Frank Henschel Musik im Horrorfilm nennen. Genau, oder ja, richtig, also hat er auch die Compendien dazu geschrieben.
Relativ neu, ich glaube letztes Jahr erschienen Jahr, glaube ich.
Bin quasi auf Lebzeit dazu verpflichtet, Frank Henschel zu nennen in dem Kontext, weil ein Doktorvater, habe ich gehört, den verliert man nicht.
Richtig.
Der bleibt für immer jetzt mein Doktorvater. Aber er hat natürlich Musik im Horrorfilm ist ein tolles Buch.
Ja.
Aber auch speziell, also ihm ist auch Kritik entgegengeschlagen, aber das könnt ihr dann selbst sehen. Es gibt da einfach eine Debatte.
Ja. Ne?
Es gibt da viel Literatur drüber. Ich habe sehr viele, wobei das vielleicht jetzt so ein bisschen zu my personal fällt. Ich habe auch eigene Erfahrungen, will ich damit gesagt. Ich erzähle das dann nochmal bei der Kategorie ein bisschen länger. Viele Filmmusikseminare besucht.
Ja.
Ich war an der FU ja auch, da war ja das Filmwissenschaftsseminar mit angegliedert an der FU. Und da gab es dann auch interdisziplinäre Veranstaltungen. Ja, Filmmusik ist wissenschaftlich betrachtet ein großer Markt und auch ein großer Absatzmarkt.
Das stimmt.
Teilweise ja auch, wir haben Tarantino genannt, aber auch O Brother, Where Art Thou, worüber wir jetzt reden, das hat auch kommerzielle
ganz stark
Hintergründe. Es gibt auch Filme, die so ein bisschen, weiß ich nicht, guck dir mal den Soundtrack an von, weiß ich nicht, Steinzeit Junior, das ist eine Klamotte aus den 90ern.
Ja, kenne ich.
Wo mit Pauly Shore und wie auch immer, hier den, nicht Frodo, sondern.
Nicht Elijah Wood.
Nein.
Hier. Der den Sam spielt.
Ja, genau.
Sean Astin.
Ja, genau, richtig. Auf jeden Fall noch so eine Klamotte. Und es gibt so Filme, wo man dann so den Eindruck hat, wenn man dann so den Soundtrack, das Wunschkonzert hört, wo man sagt, hier hat jemand versucht, seine Reichweite durch das Einkaufen von bekannten Liedern zu erhöhen.
Das stimmt.
So, also
aktuelles Beispiel ist Suicide Squad, wo der Film Mist war und die über den Soundtrack eigentlich versucht haben, den Film zu promoten.
Genau. Also einfach wirklich
auch beim Soundtrack schlechte Sachen mit bei.
Also wo man dann auch sagt, wenn man halt früher hat man, also man gibt auch teilweise, es sind einfach gute Kompilierungen. Also zum Beispiel, wenn man sich mal irgendwie den Soundtrack von deutschen Filmen Lambok oder so ansieht, das ist eine ganz tolle Kompilierung, irgendwie mit sehr viel Ween, mit sehr viel auch Kalexico etc., wo man sagt, cool, da hat man einfach eine schöne CD mit guter Musik gleich zusammen. Also das hat auch einen merkantilen Grund. Also ich meine, Filmmusik ist ein großes Thema. Und ich denke, wir haben euch zumindest jetzt erstmal für den Anfang einige Sachen an die Hand gegeben und würden gerne diese jetzt exemplifizieren.
Sollen wir vorher noch Kategorie schlecht machen?
Ach so, genau. Wir machen die Kategorie schlecht, dann machen wir Pause und dann reden wir über O Brother, Where Art Thou.
Genau.
Richtig schlecht.
Ich ziehe jetzt wahrscheinlich viel Hass auf mich.
Ja,
ich muss gestehen, ich bin kein großer Freund von Filmmusicals. Ich kenne wenig Filmmusicals, die mich überzeugt haben.
Ich auch nicht.
Und ich kann nicht sagen, dass die schlecht sind. Ich weiß, dass ganz viele Leute die ganz toll finden. Und es gibt dann auch ein paar Ausnahmen, wo ich sage, ja, das passt irgendwie für mich. Ich fand Moulin Rouge ganz toll, wobei da sehr anders mit Musik gearbeitet wird als im klassischen Musicalfilm.
Absolut.
Mit La La Land konnte ich zum Beispiel sehr wenig anfangen. Und auch mit so den Klassikern, so Wizard of Oz sehe ich als Zeitzeugnis, aber eigentlich nervt mich das, wenn die da rumhüpfen in den Kostümen, wo ich erkenne, dass das einfach irgendwelche so Schauspieler und Kleinwüchsige in bunten Kostümen sind und da dann rumsingen. Und auch Mamma Mia finde ich ganz, ganz schrecklich. Und Pierce Brosnan, also durch diesen Film wurde mein James-Bond-Bild von Pierce Brosnan zerstört. Deswegen von mir aus leider Musical-Filme. Wobei ich sagen muss, ich habe selber schon zu vielen Musicals Gitarre gespielt, weil mir das ganz viel Spaß macht, Musicals zu machen. Ich habe auch beim Theater gearbeitet. Mhm. Und so von der kreativen Seite mache ich das sehr gerne. Das aber einen Musical-Film angucken, da tue ich mich echt schwer mit.
Ich finde die Kategorie richtig schlecht im Kontext mit Filmmusik sehr schwer.
Ja.
Weil ich jetzt nicht sagen kann, irgendwie Hans Zimmer ist schlecht oder so. Also ich finde Hans Zimmer, Batman zum Beispiel, finde ich halt, finde ich total toll.
Ja,
ne, dieses
super Soundtrack.
Und
das Joker-Motiv, was so ein Flirren genau ist.
Aber es ist so, dass es dann auch, finde ich zum Beispiel, also jetzt nach der Christian Bale-Reihe, dann auch irgendwie zu einem Ende kommt. Also ich finde sie sozusagen in der Trilogie, also im dritten Batman-Film, finde ich es dann schon fast ein bisschen nervig, um es mal ein bisschen direkt zu sagen. Ja. Ein bisschen überpunktiert oft eingesetzt, was bei The Dark Knight noch funktioniert. Aber deshalb ist es, finde ich es halt sehr schwer, also ich finde es sehr schwer, von schlechter Filmmusik zu reden. Es gibt einfach einige Dinge, die sind. Also es gibt einfach schlechte Filme und die haben dann auch noch schlechte Musik dazu.
Genau, das hat dann oftmals auch mit Budget zu tun oder halt mit der Gesamtplanung. Ne? Wenn es am einen Ende schief läuft, dann wackelt es meistens auch am anderen Ende.
Richtig, so, und das ist natürlich irgendwie schwer einsetzbar, schwer umsetzbar, weil ich die jetzt nicht kenne. Aber es gibt natürlich große Produktionen, die einfach auch, da geht es dann aber um Zeitgeist. Also es gibt dann Musik, wo du sagst, oh, das ist aber jetzt total deplatziert. Hans Zimmer zum Beispiel, Batman, ist überhaupt nicht deplatziert. Es passt unglaublich in die Zeit, es passt in den Film und es passt in den Zeitgeist. Hätte der jetzt eine, also ich meine, und sowas wie John Barry hier geschrieben hat, ne? Also der mit dem Wolf tanzt.
Ja.
Das ist ja mega. Das ist ja nicht mehr möglich, heutzutage so etwas zu schreiben. Also wenn man sowas schreibt, dann würde man letztlich einfach einer unglaublichen Kitsch ausgelegt werden.
Ja.
Und
es funktioniert nur noch bei Fantasy-Filmen oder halt eben auch bei so Superhelden-Geschichten und so, aber wo man weiß, das ganze Setting ist eigentlich
richtig künstlich. Richtig. Aber bei halt irgendwie bei Dance with Wolves funktioniert's.
Ja. Ist halt auch ein Epos. Auch
so traurig.
Ja.
So, also wie sie den Wolf zum Schluss töten.
Das hast du gespoilert.
Das ist so. Oh Gott, ich habe gespoilert, ja. Also ich weine wirklich Rotz und Wasser.
Und danach ging es aber für Kevin Costner bergab nach diesem Film.
Ja, also ich weine, ich habe gespoilert, aber ich bin wirklich, 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 wer mit dem Wolf tanzt, ich heule wirklich wie ein Schlosshund am Ende.
Ja.
Ich weiß schon, dass die Szene kommt und fange an zu weinen.
Ja.
Das ist so ein bisschen so.
Das spricht
wie bei
für den Film.
Oh Captain, my Captain, von wenn diese Szene kommt bei
Club der Toten Dichter.
Ja, richtig.
Jetzt wird John Williams, sag ich schon. Robin Williams.
Ja, auch schon tot.
Ja.
Gut.
So unehrenhaft.
Wir schließen die Kategorie.
Genau. Keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema kommt aus ohne ein geeignetes Beispiel. Und wir haben wir haben stundenlang gewälzt und überlegt, was wir machen können.
Nächtelang telefoniert, ziehen.
Und ich habe echt schlecht geschlafen, deswegen ich habe immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen davon, bin total untersetzt. Man sieht das nicht, aber ich habe echt abgenommen, 5 Kilo.
Weil er sich so den Kopf zerbrochen hat.
Und wir haben gedacht, wir nehmen dann einen Film, den wir beide kennen und ein bisschen besser kennen.
Ja.
Und wir sprechen jetzt ein bisschen über Oh Brother, Where Art Thou? Und versuchen das, was wir an Theorie vorhin besprochen haben, mal ein wenig anzuwenden auf diesen Film.
Genau. Er ist Oh Brother, Where Art Thou? Von den Coen-Brüdern geschrieben, auch Regie geführt, meines Erachtens. Ja. Von Joel Cohen, gut, ja, also die arbeiten ja sowieso immer zusammen, Joel und Ethan Cohen.
Ja, dann steht da, der eine hat produziert, der andere Regie geführt.
Ja, ja, das
beide
ist
haben
ja,
beides gemacht.
Beide haben Drehbuch geschrieben, ist von aus dem Jahre 2000. Ja, kann man den Movieplot, sollen wir den kurz erklären? Ich weiß nicht, das kann man natürlich nachlesen.
Ja, lass es kurz
führt
machen.
Natürlich, ich versuche das zusammenzufassen. Also drei Gefangene, wir schreiben das Jahr 1936, 37, ist es nicht ganz klar, in Mississippi, drei Gefangene brechen aus einem gewissen Vorwand. Gibt es einen Redelsführer, gespielt von George Clooney.
Richtig.
Der mit zwei weiteren Gefangenen zusammengekettet ist, was damals eine gängige Art war, Sträflinge, die auf Außeneinsatz waren, ja, aneinander zu ketten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aus einem Vorwand möchte er ausbrechen. Er sagt, er hätte einen Schatz vergraben. In Wirklichkeit möchte er eigentlich seine Kinder wiedersehen und, glaube ich, die Heirat von seiner Frau vermeiden.
Vermeiden, genau, weil sie einen anderen Mann heiraten.
Getrennt und möchte einen anderen Mann heiraten.
Jetzt haben wir gespoilert, ne?
Wir reden über diesen Film, was sollen wir tun? Daran ist es,
was das Ende offen lassen.
Genau, Entschuldigung, ja. Naja, ist ja auch egal. Was wir alles verraten haben.
Sie brechen ja? aus.
Übrigens,
ja?
Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, ja.
Oh.
Falls es noch einer nicht wusste. Nein, jedenfalls, meine Frau wusste es tatsächlich nicht. Aber die ist ja auch, kommt ja auch aus Amish-People-Verhältnissen. Also nicht ganz, aber gab es jetzt relativ wenig Fernsehen. Es tut mir leid, liebe Schwiegereltern, es war nicht böse gemeint.
So, bei Oh Brother, Where Art Thou?
Ja,
die begeben sich im Endeffekt auf eine Odyssee, kann man sagen, durch die amerikanischen Südstaaten zur Zeit der Rezession. Und es orientiert sich auch an
der
Homers Odyssee.
Richtig. Es orientiert sich sowohl an Wizard of Oz, auch aus szenischen Gesichtspunkten, was Farbe zum Beispiel betrifft, darüber haben wir ja geredet. Also das ist ein Film, der ästhetisch, der quasi schwarz-weiß anfängt und immer mehr Farbe sozusagen ins Spiel
genau,
kommt.
Wobei das Grün immer so ein bisschen ausgeblendet ist, damit alles sehr trocken und sehr sonnig
Richtig.
Und sehr heiß aussieht.
Jedenfalls begeben sie sich auf diese Reise und man kann es nicht anders sagen, sie erleben verschiedene Abenteuer, verschiedene Szenen.
Ganz genau.
Bis sie dann am Ende letztlich dann tatsächlich dann zu dem, schwer zu beschreiben, also die kommen dann in der Tat dann zu diesem Heimatdorf von diesem Anführer und
ganz genau. Und was dort passiert, verraten wir nicht,
jetzt verraten
weil wir
nicht.
Schon genug gespoilert haben.
Genau. Ganz interessant an diesem Film, und das spricht natürlich für die Coen-Brüder, ist, wir haben die Odyssee genannt, es wird implementiert, und da sind wir wieder bei Filmmusik, es wird die Geschichte des Radios ein bisschen in diesem Film, das sind so Subkontexte, wobei dieser Film im Endeffekt, weil dieser Narrativ, diese Story ist wirklich, es ist quasi eine Art Roadmovie, also
genau.
Dieser Film hat kein Ziel, sondern es sind eigentlich dann doch eher die Unterpunkte, die kleinen Geschichten.
Genau,
die
unterschiedliche
Film
Episoden, die überlebt werden müssen. Kleine
Richtig.
Abenteuer, die,
genau.
die,
genau.
die Odysseus, also der Titelheld, gespielt von George Clooney,
ja,
Ulysses
ja.
mit Vornamen passenderweise, Odysseus.
Ja.
Ähnlich wie Odysseus müssen sie diese einzelnen
Prüfungen
bestehen.
Genau.
Es gibt Sirenen, das sind Wäscherinnen am Fluss.
Ja.
Es gibt einen Zyklopen, das ist ein einäugiger Bibelverkäufer
ja.
und so weiter.
Genau, es gibt halt quasi auch dann den Kuckucksklan, der auch drin vorkommt. Und also es ist angelehnt an die Geschichte im Mississippi in den 30er Jahren. Es ist die Geschichte des Radios, die nebenbei erklärt wird, also die Verbreitungsmöglichkeiten
genau.
des Radios.
Geschichte der Tonaufzeichnungen.
Es betreten auch mit Babyface Nelson, der zwar nicht zu jener Zeit gelebt hat, und dem Papi O'Daniel, dem Gouverneur von Mississippi, der auch ein Synonym für einen anderen Gouverneur ist, aber vor allen Dingen mit der Figur des Tommys, das ist der Gitarrist, der farbige Gitarrist, treten auch historische Figuren auf, also die Figur
genau,
von Tommy.
Anlehnungen an historische Figuren.
Also die, beziehungsweise bei Papi O'Daniel, dem Gouverneur, und bei Babyface Nelson ist es nicht ganz. Bei Tommy ist es eigentlich sehr, sehr klar und eindeutig, dass diese Figur an den berühmten Gitarristen Robert Johnson angelehnt
genau.
ist. Den ich hier auch, ich habe eine CD von ihm dabei, dessen Aufnahmen in der Tat aus dem Jahre 1936, 37 schaffen und von dem erzählt wird, was eine ganz tolle Geschichte ist, die auch in diesem Film auftaucht.
Dass er seine Seele verkauft hat an den Teufel und dafür gelernt hat, den Blues zu spielen.
Genau. Und diese Geschichte wird halt auch erzählt und in dem Fall ist dann jedem Nerd klar, aha, dieser Tommy soll Robert Johnson sein und er wurde auch dem optisch sehr nachempfunden.
Ganz genau, er sieht ihm sehr ähnlich, genau. Er spielt ähnliche Musik.
Genau.
Und das Schöne an diesem Film ist, dass es überwiegend diegetische Musik ist,
genau,
die dort verwendet wird. Das heißt Musik, die im Bild auch zu sehen ist und man hat das Gefühl, dass diese Südstaaten, durch die unsere drei Anti-Helden, muss man ja eigentlich sagen, reisen, permanent durchsetzt ist von Musik. Und zwar von Menschen, die mit der Hand Musik machen, was natürlich auch ein bisschen eine Romantisierung dieser Zeit ist, womit die Coen-Brüder auch sehr bewusst spielen.
Ja.
In der Vorproduktion des Filmes wurde sich sehr stark an der Musik orientiert. Und zwar so sehr, dass erst der Soundtrack aufgenommen wurde. Und dann im Nachhinein der Film und die jeweiligen Szenen an diesen Soundtrack angepasst wurden.
Genau, zu den Coen-Brüdern, also die haben wirklich da sehr gut recherchiert, tun sie fast immer in allen ihren Filmen. Wir haben schon erwähnt, die Filmmusik kommt von einem gewissen T-Bone Burnett, der nebenbei bemerkt auch die Filmmusik zu Walk the Line geschrieben hat und auch schon eine Oscar-Nominierung für eine Kollaboration mit Elvis Costello, The Scarlet Tight, unterwegs nach Cold Mountain hatte. Also ein eigentlich in dem Genre sehr bekannter, wie soll man ihn nennen?
Ein Produzent, ein Zusammensteller von Musik.
Richtig, der T-Bone Burnett hatte in den 80er Jahren eine mäßig erfolgreiche Solokarriere.
Ja, ich glaube Sänger, Gitarrist und so, ne?
Ja, genau. Und da gibt es so ein paar Sachen, die kann ich euch gerne in die mit seiner Frau zusammen.
In die Playlist also tun.
War jetzt nicht so dolle. Kann ich euch gerne in die Playlist tun. Aber hat dann also seine Bestimmung gefunden, T-Bone Burnett, in diesem Bereich. Also und hat ganz tolle Sachen gemacht, weil er auch offenbar über ein gewisses Grundwissen verfügt. Also es treten, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles, also wir müssen natürlich da auch über Heritage reden und Tradition in dem Kontext, Stuart Hall kommt in die Literaturliste. Trotzdem hat es natürlich eine gewisse Authentizität. Also dieser Film ist schon sehr gut recherchiert. So, Klammer auf, natürlich anno 2000 Südstaatenmusik neu aufzunehmen, hat niemals Authentizität, Klammer zu. Aber es wurde hier schon sehr auf Detail geachtet, dass das Jodeln zum Beispiel in Country-Musik
oder Bluegrass. Mit bekannten Leuten aus der Szene dann auch zusammengearbeitet. Ne?
Richtig. Da können wir nämlich gleich einsteigen in die erste Szene, die Anfangsszene, weil du das sagst, mit bekannten Leuten aus der Szene und Recherche.
Ja, sehr, sehr schön.
Weil wir, also diese Anfangsszene, dieser Film beginnt mit einem Zitat von Nomer, das eingeblendet wird.
Das Anrufen an die Götter.
Ja, und man hört im Hintergrund ein regelmäßiges Klacken, was sich dann, Beispiel nun diegetisch wird zu diegetisch, herausstellt als eine Sträflingskolonie, die eine Gleisbettarbeit durchführt. Dieses Klacken ist die Spitzhacke, die den Stein zertrümmert.
Genau.
Und noch im Off, ohne dass man die Bilder sieht, hört man dann auf Deutsch, oder auf Englisch hört man dann irgendwie, aber auf Deutsch.
Ein Work-Song.
Ja, man hört dann auf jeden Fall immer dann Stimmen von den Polizisten, von den Sträflingswärtern, die dann sagen, weiter, weiter. Und dann sagen sie, Poe Leatherus, jetzt Poe Leatherus. Also sie sagen dieses Lied, was die Sträflinge singen sollen, auch an. Also sie sagen,
und dann fangen die Sträflinge an zu singen.
Poe Leatherus, anzusingen. Und dann blendet quasi diese Szene ein und dann wird dieses Non-Diegetische zum Diegetischen, dass man sieht, dass diese Sträflinge wirklich singen in diesem Takt. Also es ist ein ganz tolles Beispiel. Und du hast es vor dir, du wirst es wissen.
Ja.
Poe Leatherus ist
tatsächlich eine alte Aufnahme einer Sträflingskolonie.
Von unserem werten Kollegen.
James Carter.
Alan Lomax.
Alan Lomax hat die Aufnahme gemacht. Lomax. Aber James Carter war mit dabei. Der war der Verantwortliche für die Aufnahme.
Ja,
oder so.
Aber es ist in der Tat ein Alan Lomax.
Buch steht da drüben. Genau, das heißt eine historische Aufnahme, mit der in diesen Film eingeleitet wird und die auf einmal bebildert wird, muss man ja sagen.
Also Alan Lomax ist ein zusammen mit seinem Vater geradezu ein Pionier der amerikanischen Ethnomusicology. Jetzt ist Scene schon wieder aufgestanden und sucht. Guck mal, da irgendwo zwischen Michelangelo und Foucault. Naja.
Ich weiß es nicht. Sein Folksong-Style-Buch.
Ja, ja, ganz, also Folksong-Style ist ganz, ganz berühmtes Buch. Also was wir hier haben ist, wir haben eigentlich irgendwie eine gewisse, also eine Verstärkung der Wahrnehmung, weil dieser Paul Lazarus-Song halt ein Sträflings-Song ist. Wir haben eine syntaktische Art und Weise, weil das die Szene untermalt, weil das auch den Schnitt dieses Films weiterbringt, wie dieses Hacken. Und wir haben natürlich auch einfach eine dramaturgische Sache und wir haben es auch noch gut recherchiert. Also es ist eigentlich im Kern diese ersten, ja, was sind's? Eine Minute? Warte mal, du hast hier...
Ich habe den Timecode aufgeschrieben, das ist eine Minute, lass es sagen.
2018, quasi diesen Film, quasi eine wunderbare Einleitung gibt.
Genau, und dass das eine historische Aufnahme ist, das ist natürlich Nerdwissen.
Ja.
Aber das ist dann, glaube ich, auch das, was so ein Film auszeichnet, dass er sowohl wirkt für Leute, die dieses Wissen nicht haben, und er wirkt auf einer oberflächlichen, direkten, emotionalen Ebene. Und dann allerdings tatsächlich, wenn man intensiver reingeht, dann findet man noch ganz, ganz viele Fakten und kleine Bonbons und Querverweise und Zitate und so weiter. Das ist etwas, worauf Frau Bullerjahn auch eingeht, dass wir natürlich, wenn wir über die Wirkung von Filmmusik sprechen, die Filmmusikebene als solche haben, aber natürlich auch die Ebene der Rezipierenden, die ganz viel Wissen mitbringen. Und
klar,
die Wirkung dieser Musik entsteht dann im Zusammenspiel dieser beiden.
Klar, es ist Nerdwissen, aber ich glaube, dass du da ein sehr interessantes Werturteil, also da sind wir wieder bei unserer Analysefolge, so, das habe ich gestern im Kontext von diesem Metallica-Konzert auch gesagt. Ich glaube, gute Musik oder halt, ich glaube, wenn Metallica einfach nicht so unglaublich, du als Gitarrist weißt es, wenn die nicht so unglaublich harmonisch und rhythmisch komplex wären, trotz Krach.
Und technisch sehr gut.
Wären sie halt, glaube ich, einfach nicht so gut. So. Und das ist ja auch, das ist Nerdwissen, aber wir kichern dann so ein bisschen im Kino und sagen, hihi, gucke mal.
Aber unser Herz geht auf.
Genau,
eigentlich.
Aber es ist, glaube ich, auch für einen Laien ist das halt trotzdem einfach, diese Authentizität, die da mitschwingt, ist meines Erachtens spürbar. Und hat eine Qualität,
weiß,
ist ein Qualitätsmerkmal
meinst,
einfach.
Das ist ein Qualitätsmerkmal. Und dann wird es tatsächlich nach dieser Eingangsszene, die das Setting etabliert und zeigt, wie unsere drei Helden ausbrechen, da wird es dann komplett non-diegetisch.
Korrekt.
Also das komplette Gegenteil. Wir hören dann von Harry McClintock den Song Big Rock Candy Mountain, was ein Traditional ist.
Den eigentlich Scene jetzt auf der Gitarre spielen wollte, aber die Zeit drängt. Vielleicht spielt das noch ein.
Ja.
Ja?
Und
wäre eigentlich mal schön.
Dann stelle ich den an den Anfang.
Kannst du auch mal spielen.
Ja, mache ich.
In der Pause.
Ja.
Also zwischen den beiden spiel's mal ein und dann schneide es dort in die Stelle.
Ja, mache ich.
Gute Idee.
One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down a trek came a hobo hiking and he said, boys, I'm not turning. I'm heading for a land that's far away besides the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, there's a land that's fair and bright, where the handouts grow on bushes and you sleep out every night, where the boxcars are all empty and the sun shines every day, and the birds and the bees and the cigarette trees, the lemonade springs where the bluebird sings, in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, all the cops have wooden legs, and the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft-boiled eggs. The farmer's trees are full of fruit, and the barns are full of hay. Oh, I'm bound to go where there ain't no snow, where the rain don't fall, the wind don't blow, in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, you never change your socks, and the little streams of alcohol coming trickling down the rocks. The brakemen have to tip their heads and the railway bulls are blind. There's a lake of stew and of whiskey too, you can paddle all around it in a big canoe, in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, the jails are made of tin, and you can walk right out again as soon as you are in. There ain't no short-handed shovels, no axes, saws, nor bricks, or I'm bound to stay where you sleep all day, where they hung the jerk that invented work, in the big rock candy mountains. I see you all. fall, this coming fall in the Big Rock Candy Mountains.
Bei dieser Aufnahme dann allerdings hört man auch tatsächlich, dass sie alt ist. Also wir haben da das Knistern und das Rauschen mit drauf. Das heißt, hierbei wird, selbst für die, die dann aus dieser Szene der Sträflingskolonie das im Bild und durch den Ton nicht erkannt haben, oh, wir sind im Jahr in den 30ern irgendwie, ist es was Altes, wird dann tatsächlich durch diese Musik nochmal gezeigt, guck mal hier, wir haben ja die alte Tonaufnahme dazu, die werden Zwischentitel eingeblendet, wo dann ne, Regie, Coen-Brüder und so weiter, welche Schauspieler mitspielen und so. Das alles erscheint auch in so einem sehr altmodischen Stil, ähnlich wie wir das bei den Zwischentiteln von Stummfilmen kennen. Danach geht's eigentlich erst richtig in den Film rein und wir lernen unsere Charaktere kennen. Das heißt aber, hier zu Beginn wird über die Musik zum einen gesagt, wir befinden uns in dieser Zeit.
Ja.
Es wird ein Verweis hergestellt zu einer tatsächlichen historischen Situation durch die historische Aufnahme, durch zwei historische Aufnahmen, durch das Field Recording von Alan Lomax und durch die alte Aufnahme von Harry McClintock.
Ja.
Und gleichzeitig werden die Themen des Filmes eigentlich vorweggenommen, wie eine Ouvertüre.
Ja.
Paul Lazarus ist erzählt die Geschichte des armen Lazarus, der gefangen ist und arbeiten muss. Und Big Rock Candy Mountains, ich spiele es wirklich ein, glaube ich, erzählt die Geschichte eines Hobo, eines, man könnte sagen, Obdachlosen, eines Rumtreibers, der auf der Suche nach seinem Glück ist und in das Land der Big Rock Candy Mountains reist. Und damit nimmt er quasi die Reise der drei Ausbrechenden vorweg.
Genau, also damit ist quasi eigentlich das Tableau eröffnet und diesen Film ist, der ist, was diese Stringenz betrifft, wie gesagt, die Coen-Brüder haben natürlich dafür auch einfach einen perfektionistischen Geist und ein Händchen. Das geht eigentlich jetzt so durch, ne? Wir könnten jetzt über die Sirenenszene reden, wir könnten jetzt über You're My Sunshine reden, was quasi auch eine Reminiszenz an den Wahlkampf der 30er Jahre war, ein Lied, was immer wieder vorkommt, was als Leitmotivik benutzt wird. Wir könnten über die Baptistentaufe reden, wo ein Baptistenchor extra engagiert wurde, ein neues Lied, also ein neuer Baptistenchor, keine alte Aufnahme.
Ja.
Alles diegetisch vorgetragene Lieder. Ich möchte nur kurz noch zwei kurze Sachen erwähnen, die ein bisschen anders liegen.
Ja.
Zum einen halt der Hauptsong Man of Constant Sorrow, der eigentlich erst zu einem, erst nach dem ersten Drittel oder der so nach 20 Minuten, 25 Minuten des Films quasi erst stattfindet, wo sie halt Tommy kennenlernen, den farbigen Musiker in Anspielung an Robert Johnson mit der Gitarre, und der ihnen sagt, es gibt dort eine Radiostation, Geschichte des Radios, und dort könnte man in eine Dose singen, so nannte man das früher, und dann würde man dann $10 bekommen,
pro
Mann, wenn man da einen Song singt. Und dann singen sie dort zu viert Man of Constant Sorrow.
Eigentlich um Geld zu kriegen. Und das ist dann spannend. Dieser Song taucht später nochmal auf in instrumentalen Versionen und dann ganz am Ende nochmal beim Höhepunkt des Filmes.
Genau.
Und durch diesen Song lösen sich, ohne zu viel zu verraten, lösen sich eigentlich alle Konflikte am Ende.
Das ist ja das Spannende.
Also am Ende wieder auf.
Dieser Song trägt, es gibt dann sozusagen eine Geschichte neben der Geschichte, was diese Verbreitung dieses Songs Man of Constant Sorrow betrifft.
Richtig.
Und immer wieder kleine Verweise und immer, wenn es halt auch darum geht, da sind wir wieder bei Leitmotivik so, also es gibt dann, ohne jetzt zu viel zu spoilern, springt ja nichts ziehen, sonst können wir nicht über den Film reden. Der wird relativ bekannt, ohne dass sie es wissen, und zum Beispiel gibt es eine Lagerfeuersituation, wo sie halt Feuer machen mit Zeitung, und in dieser Zeitung steht dann drin, wir suchen die Interpreten von Man of Constant Sorrow, und sie verbrennen das, aber währenddessen spielt Tommy auf der Gitarre ein Instrumental zu Man of Constant Sorrow. Also ganz, das sind so ganz kleine Verweise, und dieser Film ist quasi, das ist quasi das Leitmotiv, natürlich Man of Constant Sorrow, auch der Titel, dass sich quasi bis zum Höhepunkt des Films bei der Election Party oder
bei der Wahlparty,
Wahlparty dann durchzieht.
Ganz genau.
Wo sie das dann halt auch ein zweites Mal performen. Man of Constant Sorrow, ich habe das nicht herausgefunden. Meines Erachtens ist es in der Tat eine Neuinterpretation. Ne?
Soweit ich das weiß, eine Neuinterpretation.
Ja.
Gesungen wird das Ganze von Dan Timinski.
Ja. der auch die Stimme im Film George Clooney leiht.
Wenn George Clooney singt, ist nicht George Clooneys Stimme.
Ja.
Ein relativ bekannter so Bluegrass-Sänger in den USA.
Ja. Aber dieser Song Man of Constant Sorrow ist in dem Sinne, also auch die Soggy Bottom Boys, wie sie sich nennen, ist fiktiv. Also es gibt die nicht. Es gibt die Soggy Bottom Boys, ist quasi eine Erfindung dieses Films, ist aber dann, und jetzt reden wir wieder über Filmvermarktung, nach dem Film gab es eine Band, die Soggy Bottom Boys, also die wurden dann quasi sozusagen durch diesen Film so ein bisschen aus der Taufe gehoben.
Ja.
So. Es war so eine Art alter Ego. Ja, schwer zu sagen.
Bestand die Band dann aus den Leuten aus dem Film?
Nee.
Also waren das John Turturro, Tim Blake Nelson?
Nein, George Clooney ist damit jetzt nicht getourt.
Nein.
Aber sowas sind ja so Sachen wie zum Beispiel, die immer wieder passieren. Bestes Beispiel dafür sind die Blues Brothers, die ja einfach als Band durch den Film, beziehungsweise durch Saturday Night Live, wo sie früher aufgetreten sind, also Dan Aykroyd und James Belushi, nicht John Belushi,
John Belushi.
Genau. Die ja quasi die Blues Brothers irgendwie auch durch den Film aus der Taufe gehoben haben und die dann als Blues Brothers danach tourten. Also
gab es dann ja immer wieder hier, gerade so Parodie-Bands und so weiter, wie irgendwie Tenacious D oder. Ne, die machen das ja ganz gerne.
Richtig.
Möchtest du noch weiter auf den Film eingehen?
Eine letzte Sache machen, weil wollten wir dann auch zum Abschluss kommen. Ich glaube, wir reden doch länger als gewollt.
Egal.
Die Endszene, weil die auch nochmal ein schönes Beispiel für einen dramaturgischen und expressiven Effekt gibt. Es gibt dann eine Endszene, das ist es ist ein Totengesang, auch von drei farbigen älteren Herren, die Gräber ausheben, weil es dann doch zu einem dramatischen Effekt kommt. Der personifizierte Teufel fängt dann diese drei Ausbrecher und möchte sie an den Galgen hängen. Kurz erwähnt, auch hier hat man halt dieses expressiv und dramaturgische, diegetisch, also diese drei farbigen älteren Männer heben diese Gräber aus und singen dann dabei zu dritt dreistimmig in einem sehr tiefen Bass. You gotta go to a lonesome valley. Also sie singen hier auch wieder, was diesen Herrn George Clooney und Kumpanen erwartet. So.
Ganz genau.
Und sehr, 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 sehr dramatisch, sehr expressiv vorgetragen. Und
toll vorgetragen.
Ja.
Da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich glaube, das sind auch die Sänger, die man im Film sieht. Also die Fairfield Four ist so eine der ältesten, also so nennt sich die Gruppe, die das Lied singt, Lonesome Valley. Die Fairfield Four ist eine der ältesten zum damaligen Zeitpunkt noch bestehenden Gesangsformationen, die so eine traditionelle Form des Blues singt. Ich glaube, die haben angefangen als Kiddies in den 30ern tatsächlich.
Also
und im Film müssen sie dann, die sind dann Mitte 80 so und singen.
Ja.
Und dann passiert nämlich etwas Unerwartetes. Es gibt ein großes Chaos. Die drei Helden werden natürlich nicht begraben.
Ja.
Dieser Gesang geht dann weiter, wird allerdings verfremdet durch Hall-Effekte.
Richtig.
Und wird dann auf einmal zum non-diegetischen Gesang.
Genau, das ist halt auch ganz interessant. Also das wird, richtig. Also eigentlich hat dieser Film alles, was wir jetzt genannt haben, also dieser Film hat eine ganze Menge tolle Beispiele.
Genau.
Ich würde jetzt gerne auch schon relativ schnell zum Abschluss kommen. Ich glaube, bei Personal müssen wir
Ich würde zwei Sachen noch gerne sagen.
Ja, bitte, sag. Ausnahmsweise.
Zum einen, das Einzige, was wirklich komplett non-diegetisch ist, ist die Untermalung des Teufels, die musikalische Untermalung.
Ja.
Der erhält kein Lied, sondern da haben wir einen Soundeffekt, der sind Streicher und so, die auch so ein bisschen verfremdet sind, die so ein bisschen die Bedrohung darstellen, aber ganz dezent immer nur im Hintergrund.
Ja.
Das ist aber die einzige Person, die tatsächlich dann non-diegetisch musikalisch untermalt wird, selber
Wobei
gar
hier
nicht Musik performt.
Auch natürlich, das ist auch einfach. Das ist auch leitmotivig, ne?
Ja.
Also das ist auch leitmotivig des Teufels da. Das ist seine Musik.
Genau, und er sticht dadurch aber auch so ein bisschen heraus als jemand, der vielleicht gar nicht so real ist, so ein bisschen außerweltlich. Er an einer Stelle sagt, der Teufel, versinnbildlicht durch so einen Ranger, durch einen Sheriff, sagt, dass für ihn andere Gesetze gelten als auf der Erde. Dann ganz kurz zur Wirkungsgeschichte.
Ja.
Dieses Soundtracks.
Na klar.
Das Album hat, es steht sogar auf meiner CD-Version drauf, 5 Grammys gewonnen.
Ja.
Unter anderem den Grammy für Album des Jahres. Und das ist schon einer der wichtigsten
ja.
Musikpreise weltweit und hat in den USA tatsächlich auch nochmal so einen Hype ausgelöst, um diese Musik, die da vertreten ist, alte Gospel-Sachen, Blues, Bluegrass und so weiter, und hat in den USA ein ziemlich großes Revival hervorgerufen. Auf dem Soundtrack selber sind auch wirklich Stars zu hören, wie irgendwie Emmylou Harris oder Alison Krauss, Ralph Stanley, die in der Szene relativ bekannt sind,
ja.
die nach dem Film dann auch mit dem Soundtrack auf Tour gingen
ja.
und auch nochmal eine Popularitätssteigerung erfahren haben.
Das ist ja genau das, was ich, also das ist auch wieder genau, was ich gesagt habe, dass durch genau. solche Filme und durch findige Regisseure oder Drehbuchautoren halt auch, wie gesagt, das ist so ein bisschen Tarantino-Style, dass da Musik auch ausgegraben werden kann. Ne?
Genau.
Und eine neue Bekanntheit ja. einfach.
Ganz schön. So.
Genau.
Ganz toll.
Wobei man hier auch sagen muss, was O Brother Where Art Thou ist schon ein Musikfilm.
Ja.
Auf eine gewisse Art und
auf
Weise.
Jeden Fall.
Also es ist ein ganz großer Aspekt liegt auf der Musik
ja.
und die eigentlich fast alles wird auch durch Musik erzählt. Es hat eine unglaublich hohe dramaturgische Wichtigkeit
ja.
Bei O Brother, Where Art Thou.
Genau, auf jeden ja. Fall.
Also ganz anders.
Auch einer ja. meiner Lieblingsmusikfilme. Anders als Pulp Fiction, wo Musik immer
Pulp Fiction liegt,
ist.
Wo Musik immer im Hintergrund gibt, da gibt es natürlich dann so ein paar berühmte Szenen.
So, die Tanzszene.
Beispielsweise. Aber es ist im Endeffekt natürlich einfach, das ist ganz anders geartet. So.
Genau.
Ja, wir haben jetzt unsere Kategorie, was sagt Wikipedia, nicht gemacht, weil es gibt da nicht viel Spannendes zu erzählen.
Wir müssen ja auch nicht immer alle Kategorien machen.
Nein, auch über My Personal müssen wir jetzt nicht groß reden. Also ich meine, ich kann.
Du hast deine persönliche Geschichte erzählt.
Ich möchte kurz erwähnen, doch, das, was eine Sache noch in dem Kontext. Ich habe bei Albrecht Riedmüller in der FU Berlin Blogseminare besucht über den frühen Tonfilm der 20er, 30er Jahre, Busby Berkeley Musicals. Das war der Elfenbeinturm in par excellence. Also wir sagen, wir saßen halt das Wochenende in Dahlem und haben uns 30er-Jahre-Tonfilme angesehen.
Geil.
Das ganze Wochenende. Also es war ein Erlebnis. Also es war eine ganz tolle Sache, die ich mich immer erinnern werde.
Ja.
Elfenbeinturm hin, Elfenbeinturm her. Was mir eine sehr starke Stringenz dieser Zeit auch gegeben hat. Und
ja.
wie dieser Film entstanden, also wie Filmmusik entstanden ist.
Ja.
Tonfilm.
Ja,
ja.
Lass uns mal machen. Wir treffen uns mal ja. An einem Wochenende.
Sehen wir sich immer mit
wir treffen. Wir gucken mal so ein paar
alte
Schinken.
Ja, ja,
oder guckt ihr da draußen noch einfach ein paar alte Schinken?
Guckt euch mal ein paar alte Schinken. Achtet mal ein bisschen darauf, wenn ihr den nächsten Film seht, was wir so euch erzählt haben. Das war's.
Genau.
Dann?
Eine schöne Folge
ja.
über Filmmusik. Zum Glück nicht stumm. Wir freuen uns, dass es den Ton gibt. Wir freuen uns, dass es Filmmusik gibt und nicht nur Zwischentitel.
Dann, du musst jetzt sagen, das war eine gute Folge.
Das war eine sehr gute Folge.
Okay.
Ich wünschte, wir hätten auch permanent so ein bisschen Hintergrundmusik.
Ja.
Ein bisschen
Schluss jetzt.
Ein bisschen non-diegetische Musik zu unserem Podcast.
Ja, haben wir doch. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.